Wir wollen aufschlagen heute zu diesem Thema, Johannes Kapitel 5, Vers 24 bis 29. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wir nehmen den 24. Vers noch dazu. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in ihm selber, also hat er den Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber. Und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Bis hierher. Ich habe diese Stunde überschrieben, das Größte kommt noch. Pastor Keller erzählt in seinen Schleudersteinen, er sei einmal mit einem jungen adeligen Herrn von Eukonen nach Insterburg gefahren. Unterwegs habe er sich sehr lebhaft mit ihm unterhalten. Er habe ihm noch aus dem Wagen geholfen, dieser junge adelige Mann. 5 Stunden später war er eine Leiche. Der Zug stieß hinter Schneidemühl mit einem entgegenkommenden Zug zusammen. Bei diesem Zugunglück kam der junge Mann ums Leben. Pastor Keller sagt, hätte ich das gewusst, dann hätte ich ihm etwas anderes gesagt. Hätte ich das gewusst, ich hätte müssen mal zum Schluss über das eine große letzte reden. Der Herr Jesus sagt in unserem Text 2-mal, 4-mal, wahrlich, wahrlich. Er bezeugt sich in diesem Abschnitt als der Lebendigmacher, der Messias, des Menschen Sohn. Die Welt ist ohne ihn dem großen Gericht verfallen. Das lesen wir in der Heiligen Schrift immer wieder. Er aber griff rettend ein durch sein Erlöserwerk. Da wird uns dann das Erlöserwerk Christi ganz groß. Er griff hier rettend ein. Er möchte nicht, dass wir ins Gericht kommen. Er möchte retten. Und deshalb habe ich in meiner Bibel das Wörtlein unterstrichen in Vers 24. kommt nicht in das Gericht. Wunderbar. Kommt nicht in das Gericht. Wer kommt nicht in das Gericht? Wer? Es ist darum klar, dass er der Retter auch der Richter ist. Jesus ist der Menschensohn. Ich möchte drei Gedanken darüber machen, drei Abschnitte. Für die, die gern notieren. Erstens, es gibt eine Liebe. Das zweite, nur lebendig gemachte können leben. Nur lebendig gemachte können leben. Das dritte, das größte kommt. Also zum ersten, es gibt eine Wiederkunft, es gibt eine Auferstehung von den Toten. Jesus Christus als Menschensohn wird Leben spenden. Er wird die Toten zum Leben erwecken. In den 260 Kapiteln des Neuen Testaments steht über 300 Mal von der Wiederkunft Christi. Mit Spannung erwartete die Urchristenheit die Zukunft Christi. Sie wussten, dass Christi kommt. Christus kommt. Und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, wird beherrscht von dem einen Gedanken, der alle Register verorgelt, vom leisesten Säuseln zum gewaltigen Vorteil spielt. Siehe, ich komme bald. Unser Leben wird vor diesem ernsten Hintergrund gelebt. Vers 25. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und die sie hören, werden leben. Diese Wahrheit ist uns weithin verloren gegangen. Wir haben weithin von den drei kleinen E. Essen, Erwerb und Ehe. Da haben wir das große vierte E vergessen. Ewigkeit. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein. Das uns werde klein werden. Lass die kleinen Dinge. Nimm dir Zeit. Einmal ist es auch bei dir so weit. Wo wirst du deine Ewigkeit zubringen? Da höre ich sagen, nach dem Tod ist doch alles aus. Ich frage immer wieder zurück, wisst ihr das gewiss? Ha, es gibt noch nichts Gewisses und es ist noch niemand herübergekommen und hat es uns gesagt. Keiner ist zurückgekommen. In der Tat, es gibt viel Ungewisses. Ja, es ist ungewiss, ob du morgen noch lebst. Es ist ungewiss, ob wir uns noch einmal sehen. So viel Ungewissheit. Ungewiss, ob du morgen noch gesund bist. Ungewiss. Der Gottesleugner Bebel, der sagte einmal in einer großen Versammlung, nachdem er ausgiebig über das Christentum gelästert hatte, da sagte er am Schluss seiner Spottrede, wenn natürlich die Christen mit ihrem Ewigkeitsglauben recht haben, dann sind wir die Geleimten. Sein Sekretär, der legte sein Schreibzeug weg und sagte sich, ja, wenn Bebel das nicht einmal gewiss hat, ob die Christen nicht doch recht haben mit ihren Ewigkeiten. Da wurde sein Sekretär ein Suchender, der nach der biblischen Wahrheit geforscht hat. Ein anderes Beispiel, Pfarrer Flattig, sitzt beim Essen mit Generalen zusammen. Er ist eingeladen worden vom Herzog. Ein General fragte spöttisch, Herr Pfarrer, wissen Sie etwas Gewisses? Ja, gewiss, sagt Flattig. Sie werden sterben. Gewiss ist, sie müssen allein gehen. Gewiss, sie werden keine Güter mitnehmen. Da verstummt der andere. Weiß noch mehr gewiss. Alle diese Stimmen rufen nur deshalb zu los, weil sie Brandmale im Gewissen haben, weil sie ein verpfuschtes oder verlorenes Leben haben, weil ihr Leben eine Behausung finsterer Leidenschaften sind. Wir wollen einmal aufschlagen in Offenbarung 6, das letzte Buch, Offenbarung 6, 15 und 16. Da wird uns eine unheimliche Gebetsversammlung geschildert. Kapitel 6, Vers 15 und 16. Eine unheimliche Gebetsversammlung. Ihr Berge fallen über uns. Verbergt uns vor dem Angesicht des, der auf dem Stuhl sitzt. Denn es ist gekommen der große Tag des Zorns. Und wer kann bestehen? Und die Berge fehlen nicht, die Berge blieben stehen. Diese Leute müssen dem begegnen, den sie hier geschmäht haben. Ein Missionar predigte in einem afrikanischen Stamm von der Auferstehung der Toten. Da springt der Häuptling vor und rief mit zorniger Miene, mit entsetztem Gesicht den Missionar an. Ja, wird mein Vater auch wohl verstehen. Das darf doch nicht sein. Ich hab doch meinen Vater umgebracht. Der darf doch nicht auferstehen. Das sagt der Missionar da. Auch du bist auferstehen. Auch auferstehen. Das ist das Größte, was kommt. Du wirst auferstehen. Ich habe den Malermeister Pfennig in Reutlingen kennengelernt, vor Jahrzehnten. Und das war so eindrucksvoll, wenn dieser Mann berichtete in unserer Bibelstunde, wie er zum Glauben kam. Da sagte er immer, wisst ihr, wie ich zum Glauben kam? Als es plötzlich über mich kam, es gibt einen Gott, es gibt eine Ewigkeit, es gibt ein Gericht. Und da kam die Frage über mich, wie wird es mir gottlosen Kerle gehen? In der Auferstehung, wie das war die Wende meines Lebens, sagte dieser Malermeister. Willst du auferstehen? Das will ich. Wie man dich in die Erde legt. Der Tod ändert nämlich nichts. Amen. Er trägt dich in deiner wahren Gestalt in die Ewigkeit. Wisst ihr, mir ist aufgegangen, unser Leben schreibt unseren Lebenslauf. Nicht irgendwas anderes, sondern unser Leben. Wenn wir ans jüngste Gericht und an unsere Versäumnisse denken, dann freilich bestürmt uns die Frage, ja, und wie ist es dann mit der Vergebung? Und wie ist das, was der Herr hier sagt, und die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die Stimme des Sohnes Gottes hören, werden leben? Vers 25. Ich komme zum zweiten Abschnitt. Nur lebendig gemacht zu werden leben. Der Herr Jesus hat dem Wort Tod und Tode zweierlei Bedeutung gegeben. Müssen wir auseinanderhalten. Jesus meint mit Tod und Tote zweierlei. A. Geistlich. Tote. Was ist denn damit gemeint? Geistlich tot ist, wer aufhört, sich um das ewige Heil zu bemühen. Wer ist geistlich tot? Wer sich mit dem zufrieden gibt, wie er lebt und ist, dass man alle seine Fehler als unabänderlich hält, so Begeheit. Begeheit. So unabänderlich. Sollte man halt Gott geschaffen, so Begeheit. Ich nenne ein Beispiel. Es gibt einen dreifachen Schlafzustand. Der erste Schlafzustand ist der Zustand, der Erkenntnislosigkeit. Solange ein Mensch nicht vom Geist Gottes erleuchtet ist, das heißt, unser Wissen und Verstand ist von Finsternis umhüllt, geistlich tot. Der erste Schlafzustand, der Erkenntnis. Man erkennt nichts. Der zweite Schlafzustand ist der Zustand des Willens. Christsein heißt Kämpfer sein. Und viele Christen kämpfen längst nicht mehr. Sie schwimmen einfach mit dem Strom wie tote Fische. Sie sind geistig tot. Schlafzustand des Herzens. Das ist der dritte Zustand. Im Laufe der Jahre wird die innere Stimme zum Schweigen gebracht. Essen, trinken, bauen, pflanzen, putzen, nimmt den größten Raum ein. Und so stirbt man ab. Wir sollten als Christen diese Dinge einordnen, dass sie uns nicht das Wichtigste sind. Zuweilen läuten versunkene Glocken vom Vaterhaus. Und das heißt dann der Mensch fromme Anwandlungen. Jetzt hat er wieder fromme Anwandlungen. Das Größte, das Wichtigste, die Wiederkunft, hat man vergessen. Vor lauter Bauer und ja, Pflanzen und Putzen und nichts anderes mehr bleibt. Vergessen. Das Leben des Christen darf niemals stillstehen. Stillstand ist Rückschritt. Geistlich tot ist, wer aufhört, etwas zu empfinden. Ein Toter empfindet nichts. Sie sind völlig unempfindlich gegen Leid und Schmerz, gegen Sünde und Unrecht. Auch wer aufgehört hat zu denken, er macht keine neuen Erkenntnisse mehr. Freunde, wir können uns prüfen, ob wir von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen. Ob uns immer wieder etwas Neues aufgeht. Wir wollen mal aufschlagen, Kolosser 1, Vers 11, der Brief an die Kolosser. Kolosser 1, Vers 11. Wer hat das lesen? So. Und wachsen in der Erkenntnis. Auch der Petrus schreibt im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Wir können das auch aufschlagen. Das andere Wort im Kolosser ist also von Paulus, wachset in der Erkenntnis, und nun fragen wir den Petrus. 2. Petrus 3, Vers 18. wunderbar. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilers. Wer da aufgehört hat und nicht mehr wächst in der Erkenntnis, der stirbt geistlich ab. Geistlich tot ist, wer aufgehört hat, mit Reue und Buße zu tun. Freunde, reicht's, wenn wir einmal Buße tun im Leben? Langt es? Luther sagt von der täglichen Buße. Wenn wir sündigen, ohne beunruhigt zu sein, ohne inneren Widerstand, dieses tun. Wer den geistlichen Tod umgehen will, muss empfindlich bleiben gegen die Sünde. Wie wird es lebendig gemacht? Nur lebendig gemacht können wir. Zurückgreifen auf Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört, das Erste, wer an mich glaubt, der hat Leben, ewiges Leben. Der Totenerwecker ist der Lebendigmacher. Wer mein Wort hört, wer meine Stimme hört, gemeint ist die Auferweckung, die innere Auferweckung aus dem geistlichen Tod. Auf der Freizeit hat ein Mann erzählt, er habe sich immer für gottesfürchtig gehalten, obwohl er längst innerlich abgestorben gewesen sei. Ich hatte einen Traum, ein endloser Raum im Hintergrund einen Richter sitzen. Und da tauchten überall Gestalten auf. Und er erkannte, dass es Menschen waren, mit denen er im Leben bekannt war. Und diese erhoben ihre Stimme. Er hat mich zur Sünde verführt. Eine andere Stimme, von ihm lernte ich betrügen. Das dritte, von ihm hörte ich viel Spott. Alles schrie durcheinander. Es war fürchterlich. Und jedes Mal zuckte ich zusammen, sagt der Mann. Als alle 1000 Anklagen verstummt waren, fragte der Richter: Was muss dein Urteil sein, du Mensch? Ich bin verloren. Herr, ich bin verloren. Schweißgebadet wachte er auf. Herr Jesus, ich bin verloren. Herr Jesus, nimm meine Schuld weg. Dieser Mann, der sich für gläubig hielt, dieser Mann kam erneut zum lebendigen Glauben. Er glaubte an seinen persönlichen Erlöser, von seiner persönlichen Schuld. Er wird nur vom Wort her weiß man, dass es Erlösung gibt. Woher willst du sonst wissen? Wenn nicht vom Wort her. Erlösung, die lebendig war, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Die geistliche Auferweckung geht der leiblichen Auferweckung voraus. Es kann nur der lebendig gemachte Leben, ewiges Leben bekommen. Aus der kommenden Stunde, die schon jetzt ist, die kommende Stunde, die schon jetzt ist, da versteht der Herr die Pfingststunde. Die Ausgießung des lebendig machenden Geistes. Der Umbruch der Stunde ist bereits da, sagt der Herr in unserem Text. Der Herr ist schon umgeben mit einer Schar gläubig gewordener Jünger. Die Stunde ist schon jetzt, Vers 25. Sein Wort ist jetzt seine Stimme, die er hören lässt auf dem geistlichen Totenfeld, bis in unsere Tage. Der Sohn, wie der Vater, ist der Lebensquell zum ewigen Leben. Wer den Vater hat, der hat den Sohn. Die gehören zusammen als Lebensquell zum ewigen Leben. Das andere Tod, Johannes meint mit Tod, in diesem Abschnitt auch den leiblichen Tod. Habt ihr das verstanden? Der geistliche Tod? Wo der Mensch innerlich gar nicht reagiert, nicht hört, nicht sieht, nicht empfindet. Und nun kommt der leibliche Tod. Jesus lehrt, dass es eine Auferstehung gibt. Und dass alles, was wir tun, unentrinnbar mit dem späteren Leben verknüpft ist. All mein Tun ist verknüpft mit meinem späteren Leben. Unser ganzes Leben lang machen wir uns entweder tauglich oder untauglich für das künftige Leben. Oh, wie wertvoll ist doch unser Leben jetzt, das künftige Leben. Da mache ich mich entweder tauglich oder untauglich. Entweder trägt unser Leben dazu bei, dass wir die Krone des Lebens empfangen oder dass wir sie verlieren. Beides ist drin. Darum, das Größte kommt, ist mein letzter Abschnitt. Es kommt also nicht darauf an, wann, wo, und wie wir sterben, das von uns sagen, sondern ob wir in ihm sterben. Und da muss ich sagen, nur wer lebt in ihm, kann auch in ihm sterben. Vers 28 und 29. Es kommt die Stunde, das Dritte, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens, zur Auferstehung des Gerichts. Ja, so ja. In Hannover hat man ein Grab gezeigt. Da stand auf dem Grabstein: Dieses Grab darf in Ewigkeit nicht geöffnet werden. Der hier Begrabene, der hat sein Grab mit viel Geld vorausgekauft. Ob das Grab noch ist, weiß ich nicht. Dieses Grab darf in Ewigkeit nicht geöffnet werden. Und Jesus sagt: Es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und hervorgehen. Auferstehung kommt, aber wie werden wir auferstehen? Freunde, ich bin erinnert worden an den reichen Mann. Der reiche Mann, als er starb, er hatte kein Vermögen mehr, keinen Reichtum mehr, aber ein scharfes Gebet. Herr, ich habe 5 Brüder. Freunde, es gibt in jener Stunde Bücher des Gedächtnisses. Paulus sagt 2. Korinther 5, Vers 10, vielleicht dürfen wir es aufschlagen. 2. Korinther 5, Vers 10. Jemand lesen.
Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Lichtbild Christi, auf das ein jeder in Sonne nach jeglicher Handlung Arbeit hat, bei welches Leben wechselt nicht oder fehlt.
So, merken wir, unser jetziges Leben ist entscheidend. Bei Leibesleben, wie er gehandelt hat, Offenbarung 20, ganz hin, das vorletzte Kapitel, Offenbarung 20, Vers 12. So, hier steht es ganz, ganz deutlich. Bücher wurden aufgetan. Ein anderes Buch wurde aufgetan. Die Bücher des Gedächtnisses. Jesus, der Menschensohn, hat ein Recht auf das Richteramt. Das Größte kommt. Freunde, haben wir jetzt Angst? Oder freuen wir uns? Der Herr Jesus möchte, dass wir Freude bekommen, eine ewige Freude. Freue dich, wer an den Sohn glaubt, kommt nicht ins Gericht. Liebe Freunde, das sollte es zu einer ganzen Hingabe an Jesus Christus kommen. Herr, ich bin dein und du bist mein. Weil ich durch das Erleben in meinen langen Jahren, und das war meine stille Leidenschaft, wenn ein Menschenkind, vielleicht ein junges Menschenkind, sein Leben Christus übergeben hat, wunderbar herrlich, da entscheidet sich ja die Ewigkeit. Wenn ein junger Mensch oder ein alter Mensch